そこで今日は私宮本が直接世界中の皆さんに世界で初めてスーパーニンテンドーワールドの中を紹介していきたいと思います。あちらの大きな土管が入り口です。それでは Here we go!
This is Shock 2.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Shock 2 Podcast. Und diesmal, ja, das ist eine ganz spezielle Sonderfolge, denn ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon der Ben. Hallo Ben.
Konbanwa, wie man auf Japanisch sagt, für guten Abend.
Und wir sind auch schon im Thema, denn du warst in Japan und zwar im Urlaub. Und jetzt ist nicht so, dass jeder Shock 2 Redakteur nach dem Urlaub mit mir podcasten muss. Das ist noch nicht Pflicht, ja. In dem Fall habe ich aber gesagt, das müssen wir auf alle Fälle machen und du hast es auch angeboten. Nicht nur das, es wird sogar auch einen kleinen Reisebericht-Artikel geben, zumindest über ein, zwei der Orte, die du besucht hast. Denn du warst nicht nur ziemlich lang in Japan eigentlich, also doch, wie lange warst du dort? Eine, zwei Wochen?
Drei Wochen waren es
sogar. Drei Wochen sogar, also wie gesagt, doch ein Traum für viele, sondern du hast auch Super Nintendo World besucht und auch Dragon Quest Island. Da werden wir heute drüber sprechen, aber wir werden natürlich auch sonst ein bisschen Japan mitnehmen und versuchen da ein bisschen Atmosphäre für unsere Hörer da mit zu transportieren. Weil ich glaube, das ist einfach ein Thema, was viele interessiert. Viele würden gern mal nach Japan. Einige von euch da draußen waren noch schon in Japan, wollen wieder hin. Also ich kenne wirklich doch einige Hörer, die dort waren und sich schon freuen, wenn sie wieder nach Japan dürfen. Wie sieht's bei dir aus? Du warst jetzt drei Wochen dort. Es war auch das erste Mal für dich, oder?
Ja.
Sind die Erwartungen erfüllt worden?
Ja, absolut. Und da muss man auch sagen, also so wie du sagst, ein halbes Leben an Erwartungen, die sich angesammelt haben, und die hat's echt spielend erfüllt. Also hätte ich mir fast nicht gedacht, weil man ist ja doch immer so ein bisschen verblendet teilweise mit solchen Sachen. Aber das dort ist, also war wirklich eine magische Erfahrung, ja.
Wie sah es da aus? Also du hast jetzt drei Wochen in Japan verbracht. Warst du drei Wochen in einer Stadt oder hast du eine Rundreise gemacht? Also einfach so mal grob umrissen, was hat stattgefunden?
Ja, voll. Also wir haben eine kleine Rundreise gemacht. Wir sind in Osaka gestartet. Das ist auch, kann ich nur wärmstens empfehlen. Also das ist so das japanischste Japan, zumindest so für mich gewesen irgendwie, weil Tokio ist mittlerweile doch schon etwas touristischer, aber in Osaka, das ist irgendwie wirklich so die voll japanische Großstadt. Und dann haben wir von dort, also wir haben ein Auto gemietet tatsächlich für die erste Woche und sind dann gefahren von Osaka nach Kyoto, dann weiter nach Nagoya und dann noch weiter Mount Fuji vorbei und dann die beiden letzten zwei Wochen waren wir dann eben in Tokio.
Du hast schon gesagt, Osaka ganz anders als Tokio. Ja, sagen auch viele, jeder, der nach Tokio fährt, soll zumindest ein paar Tage reservieren für Osaka und dann mit dem Schnellzug hinüberdüsen. Wie würdest du es einschätzen? Ja, also war das die richtige Reihenfolge der Orte, die du da gewählt hast, oder würdest du es jetzt anders anlegen, so im Nachhinein?
Es ist ein bisschen, also ich sag mal, die Herausforderung in Osaka ist ein bisschen größer, weil doch, dadurch, dass es eben auch weniger touristisch ist, weniger Englisch gesprochen wird, ein bisschen weniger Englisch angeschrieben ist, wobei man sagen muss, es ist wirklich, also im Vergleich zu von so Berichten, die ich von Leuten von ganz früher kenne, sehr viel besser. Also es ist wirklich fast alles in Englisch angeschrieben, sei es jetzt in der U-Bahn oder Straßenschilder oder sonstige Sachen. Irgendwo findet man die englischen Texte, was man halt vor allem in Osaka noch weniger als in Tokio, aber im Allgemeinen nicht wirklich erwarten darf, ist, dass die Leute fließend Englisch sprechen. Also das ist allgemein eher selten der Fall, so gebrochen kann man sich irgendwie zusammenreimen immer gegenseitig, und es gibt ja genug Mittel mit DeepL und Google und sonstigen Sachen, wo man sich dann halt irgendwie verständigen kann für die simpleren Dinge, aber Osaka ist von dem Punkt ein bisschen heftiger, also da ist eher weniger Englisch, das war dann in Tokio schon verbreiteter, aber für mich war es halt wirklich so, also genau das Japan, was ich mal zuvor gestellt habe, mit diesem unglaublich bunten, fließenden Dingen, die halt so, du hast da den Shrine und gehst 3 Schritte weiter und bist in der riesigen Einkaufsstraße und alles ist hell und leuchtend und es ist halt irgendwie alles ein bisschen näher zusammen, weil in Tokio hast du immer recht weite Wege zwischen Dingen. Da gibt's halt dann den Meiji-Schrein und dann braucht's mal eine Dreiviertelstunde, bis du irgendwo in Akihabara bist oder auf irgendeiner großen Einkaufsstraße. Und in Osaka liegen die Japan-typischen Dinge sozusagen von 3-mal Umfallen nebeneinander. Also da haben wir auch ein sehr nettes Hotel gehabt, was schön im Herzen gelegen ist. Und da sind wir halt, egal in welche Richtung wir weggegangen sind, wir haben halt Dinge gesehen, die genau das waren, was man halt haben wollte, einfach wenn man nach Japan zukommt.
Ich habe es jetzt schon gesagt, ja, viele unserer Hörer und Leser wünschen sich einmal nach Japan zu fahren. Klar, warum? Ja, viele der Videospiele kommen aus Japan, viele große Videospielfirmen sitzen nach wie vor in Japan. Wenn du jetzt so deine Reise Revue passieren lässt, ja, was waren deine großen Nerd-Erfahrungen, wo du sagst, okay, das war schon das Mecker, das du dir erhofft hast, auch im Videospielbereich.
Ja, also werden wir dann eh noch genug drüber reden. Super Nintendo World war natürlich auch ein absolutes Highlight. Das ist wirklich fantastisch dort. Wir haben uns auch die Gundam Factory mit diesem 20 Meter großen Gundam angeschaut, der jetzt Gott sei Dank jetzt ein Jahr länger noch bleiben wird. Der wäre sonst lustigerweise genau an dem Tag, an dem wir uns angesehen haben, ihn wäre sein letzter Tag gewesen. Das hatten wir auch noch so geplant. Ist aber jetzt verlängert worden für alle, die noch hinschauen wollen. Das zahlt sich auf jeden Fall aus. Also das ist halt wirklich in Originalgröße steht da ein Gundam und bewegt sich und macht eine Show. Und das war wirklich beeindruckend. Sonst riesiges Ding auch gesamt Awaji Island. Das ist dort direkt neben Osaka und da liegen eben auch der Dragon Quest Park, aber auch direkt daneben gibt's einen Naruto Park und einen riesigen Godzilla, durch den man sogar mit einer Zipline durchfahren kann. Das ist alles direkt nebeneinander und das sind solche fantastischen Nerd Experiences, genau was man haben will. Da geht man aus dem Naruto Park raus, wo man die original fast schon Größe Hokage-Statuen hat und geht 3 Schritte weiter und sieht plötzlich über den Hügel schon einen riesigen Godzilla rausschauen und dann hat man den Dragon Quest Park dann dort auch noch direkt daneben, wo halt einfach ein komplettes Dorf aufgebaut ist wie in einem Dragon Quest RPG und man kann halt Quests durchmachen und Monster besiegen und macht eine komplette Questline über einen Tag bis zum Endboss durch und das ist halt alles fantastisch, also.
Bleiben wir kurz bei dem Dragon Quest Park, also Dragon Quest Island. Wie sehr ist das konsumierbar als jemand, der nicht fließend Japanisch spricht, sage ich mal?
Das ist angenehmerweise komplett in Englisch auch möglich gewesen. Mhm. Also die haben da hat man dann überall solche Bildschirme, die halt für die NPCs sozusagen, die einem die Quests geben und so weiter. Und je nachdem, das stellen sie einem am Anfang ein, da hat man so ein Band mit so einem NFC-Chip dran. Und je nachdem, welchen NFC-Chip du dann dran hältst, bekommst du entweder eben japanischen oder englischen Text. Also das ist absolut sehr cool. Möglich.
Ja. Und würdest du sagen, zahlt sich aus, Dragon Quest Island?
Definitiv. Also wenn man Dragon Quest-Fan ist, dann ist das eigentlich ein Pflichtort. Ich bin, sagen wir mal, eher neuerer Dragon Quest Fan und erst so mit 13 eingestiegen eigentlich und habe dann ein paar nachgeholt, aber war trotzdem begeistert und meine Partnerin, mit der ich dort war, hat überhaupt noch nie eins gespielt gehabt und hat aber einfach nur, weil von diesem Videospiel-Feeling und diesem Quest geben, das ist ja einfach so ein typisches Japano-RPG im Endeffekt, was du danach spielst und das ist, also ich sag mal, für jeden, der damit irgendwas anfangen kann, sollte man auf jeden Fall hinschauen, ja.
Ist ja nicht so, dass es nicht viele ähnliche Spiele gibt, also selbst wenn man jetzt Dragon Quest nicht der Fan ist, hat man einfach einen Park, wo man ein japanisches Rollenspiel den ganzen Tag nachspielt eigentlich. Ne?
Voll, ja.
Sehr cool. wie viel Geld hast du denn für Videospiele und Retro-Zeug und so ausgegeben? Gibt es da eine Summe, die du nennen möchtest, oder schweigen wir da lieber drüber? Also ich weiß, meine Japan-Besuche waren immer vernichtend.
Ja, so. muss ich leider echt sagen.
Weil man denkt sich die ganze Zeit, ich habe jetzt einmal die Chance, das zu kaufen, und dann nie wieder.
Ja, ja.
Und das
ja.
ist halt das Schlimmste, was da passieren kann.
Das ist wirklich fürchterlich. Das war dann auch, das war nochmal wesentlich schlimmer in Tokio. Weil in Tokio ist es so, da gibt's halt ganz, also so ganz coole thematische Shops. Ja. Die sind lustigerweise irgendwie immer in einem Einkaufszentrum. Also das war beim ersten Mal, hat es mich noch verwirrt, bis man dann eben bereist, okay, diese Adresse ist einfach immer, da musst du mal ins Einkaufszentrum reingehen. Und da gibt's halt zum Beispiel einfach drei verschiedene Pokémon-Center, die aber alle komplett unterschiedlich designt sind. Und da hast du halt in einem das Mewtwo komplett in der Röhre aufgebaut und im anderen kommt ein Rayquaza von der Decke durch, und das ist halt, die will man sich allein schon einmal anschauen, weil sie halt optisch total begeistern, und dann kauft man sich halt auch jedes Mal was dort, und im offiziellen Nintendo Store war ich dort auch, und ja, das ist, also da muss man halt dann zuschlagen, wenn man dort ist, ja. Kirby Café habe ich mir auch angeschaut, der ist wirklich super süß, muss man auf jeden Fall vorher reservieren, das ist übrigens eine allgemeine Empfehlung, das ist leider in Japan, wenn man irgendwas sehen will, muss man es eigentlich vorab kaufen oder vorab reservieren, das ist leider auch ein bisschen eine Hürde, weil die Seiten sind oft nicht sehr gut designt, mit Google Übersetzer, aber zumindest bedienbar. Aber wenn man da nicht vorab reserviert hat, dann tut man sich schwer, also das, ja.
Wie kann ich mir das Kirby Café vorstellen?
Ja, das ist, im Grunde ist es ein komplettes Kirby-Szenario mit Sandbaum und allem, was man sich vorstellt, und überall sind kleine wie Dioramen auf Gras gebaut, wo kleine Kirbys irgendetwas machen, und es ist natürlich das gesamte Essen dort auch thematisch passend, da kann man sich zum Beispiel jetzt gerade passend für den letzten Kirby-Teil, konnte man sich so ein mit großer Zuckerguss überzogenes Auto, was halt aussieht wie der, wie das Kirby, was gerade ein Auto verschlingt, sozusagen als Kuchen kaufen und so weiter. Ja, alles immens süß. Dort habe ich mir eine Pfanne dann zugelegt, wo ich jetzt Pancakes machen kann mit Kirby-Gesichtern drauf und so weiter. Also ja, irgendwie überall zugeschlagen. Allgemein diese Kaffeesachen habe ich sehr viel auch gemacht. Da war ich zum Beispiel auch in der Monster Hunter Bar in Tokio dort.
Da haben wir schon gedacht, da wirst du nicht vorbeikommen, oder?
Ja, ja, genau. Das ist auch extrem cool dort. Die ganzen Waffen und Rüstungen in Originalgröße einfach dort stehen. Auch alles thematisches Essen. Und das ist natürlich dort sehr, das Essen in Monster Hunter ist ja sehr ikonisch, dass es so richtig fülliges Fleischessen mit riesigen Platten und allem ist, und das kannst du halt auch dort dann so thematisch kaufen, inklusive Drinks, die halt jeweils nach einem der Monster designed sind und so weiter. Und ja, das sind halt alles Erlebnisse, ja. Das kann ich nur schwer empfehlen. Aber ja, ist dadurch alles natürlich insgesamt jetzt nicht gerade billig gekommen, leider.
Das kann ich mir vorstellen, aber du hast gesagt, du hast dein halbes Leben eigentlich dahin gefiebert und auch ein bisschen gespart, natürlich.
Ja, ja.
Sonst geht sowas nicht, ja. Wenn du alles, was du gekauft hast und mitgebracht hast, so durchgehst in Gedanken, was ist dein absolutes Highlight, wo du sagst, yay, Gott sei Dank habe ich das gekauft, und das gebe ich nie wieder in meinem Leben her?
Puh, das ist schwer, das sind jetzt einige Sachen.
Du kannst auch zwei oder drei nennen, aber ich glaube, da sind doch sehr viele drauf gespannt, weil das sind doch Dinge, die du in Wien halt nicht bekommst. Ne?
Ja, also was ich lustigerweise, obwohl es eigentlich gar nicht so spektakulär ist, aber was mir total gefallen hat, wir haben uns beide jeweils so einen Mario und Luigi Hut dort in Super Nintendo World gekauft, und der schaut halt endlich so aus, wie ich mir den vorstelle, weil es halt nicht einfach nur eine Mütze mit dem Mario Logo drauf ist, sondern so richtig ist es basically ein Polster, den man halt am Kopf hat, und das ist halt wirklich gerade genau diese Form, die man haben möchte. Und ja, das Coole dort ist ja auch, die rennen ja alle mit Kopfbedeckungen, wenn du in so einem Freizeitpark bist rum. Also da bist du nicht der eine, der sich halt eine komische Kopfbedeckung nimmst, sondern da stichst du total raus, wenn du einmal keine Kopfbedeckung dort trägst. Das ist absolutes Gang und gebe dort und ja, das werde ich jetzt auch in Fondness nehmen, aber ich habe dort allgemein sehr zugeschlagen, also Polster sind überhaupt sehr beliebt in den verschiedenen Stores, da habe ich jetzt auch eine so mit zwei Fragezeichen Boxen und einem normalen Block so einen gesamten Polster, wo dann drinnen als Füllung nochmal ein One-Up-Pilz und ein Stern und so weiter sind und das, ja, sehr cool. Ich habe mir eine Originalgröße Bob Omb als Keksdose gekauft, ich habe alles gekauft.
Mit wie vielen Koffern bist du hingefahren, mit wie vielen Koffern zurück?
Ja, das war das Fatale.
Das kann ich mir vorstellen.
Wir haben nämlich bei dem Flug einfach sozusagen ohne eine Wahl zu haben, ein zweites Abgabegepäck jeweils dabei gehabt. Mhm. Das heißt, wir sind halt mit einem Koffer hingefahren und mit zwei jeweils zurück.
Okay.
Und dadurch gab es da halt keine Limitation mehr.
Ja, dann Glück gehabt, ja. Gott sei Dank.
Ja.
Ja, du hast dich schon angesprochen, One-Up und Pilze und Fragezeichen, Blöcke und so weiter. Lass uns über den Vergnügungspark gehen, reden, wo wir auch auf der Shock 2 Webseite ja immer wieder berichtet haben, wie es die ersten Gerüchte gab, wie es die offizielle Bestätigung gab. Dann gab es Videos von den Bauarbeiten, dann gab es Videos von den Eröffnungen, weil es gibt es ja jetzt schon zweimal, einmal in den USA und einmal in Japan. Du warst jetzt im ursprünglichen Super Nintendo World in Japan. Lass unsere Hörer da ein bisschen teilhaben. Weil da gibt es ja auch jetzt, wenn man sich die Videos anschaut, so ein bisschen zwiespältige Meinungen. Die einen sagen, das schaut eigentlich alles sehr klein und eng aus. Die anderen sagen, da muss ich unbedingt mal hin. Ja, du warst dort, zahlt sich's aus?
Ja, also es zahlt sich auf jeden Fall aus, aber wie bei vielen Dingen ist es gar nicht so leicht hineinzukommen, weil das ist ja Teil von den Universal Studios Park dort, ist ja jetzt eben auch in der Kooperation mit dem Film, nehme ich an, entstanden, dadurch macht das ja auch Sinn, dass bei den Universal Studios dabei ist. Das heißt, du musst ja mal auf jeden Fall ein Ticket für die Universal Studios kaufen, ist ja auch cool, da hast du dann Hogwarts und Hogsmeade und Jurassic Park und so weiter auch drinnen dabei und zu diversen Animes ist da auch was drinnen dann. Und das Orga bei dem ist halt, das garantiert dir aber noch nicht, dass du nach Super Nintendo World reinkommst, weil dann musst du nämlich in den Park hineingehen und erst wenn du in dem Park bist, kannst du dich über eine App für einen, im Grunde eine Lotterie eines Timeslots anmelden. Und nachdem wir nur einen Tag jetzt dort eingeplant hatten, war das für uns bis zum letzten Moment schwitzen, weil es gibt zwar so einen Expresspass, damit hätte man eine garantierte Möglichkeit hineinzukommen, aber das ist immer noch nicht so leicht, weil du kannst dir nicht einen Expresspass mit dem auf der offiziellen Seite kaufen, weil dafür bräuchtest du eine japanische Kreditkarte. Das heißt, du müsstest es über eine Dritthersteller, also der Drittverkäuferseite kaufen. Die garantieren dir aber wiederum nicht, wann du den Timeslot bekommst. Das heißt, wenn du zu zweit reinkommen willst, könnte es sein, dass der eine zu der einen Uhrzeit und der andere zu der anderen Uhrzeit kommt.
Das Ticket ist in einem anderen Castle, ne?
Ja, genau. Das ist wirklich, wirklich heftig. Und wir haben halt bis zuletzt geschwitzt, sind dann halt echt um 8 Uhr in der Früh dort auf der Matte gestanden, reingegangen und haben tatsächlich beide den Slot bekommen, aber muss ich denken, es wird halt von vorne nach hinten aufgefüllt und wir haben ihn um 16.40 Uhr bekommen, obwohl wir wirklich so mit den ersten, die reingegangen sind, uns gleich angemeldet haben. Also das ist wirklich eine Challenge, da hineinzukommen.
Das Gute ist, bis 16.45 Uhr hattest du Zeit, den restlichen Park dir anzuschauen. Ne?
Richtig, das ist ja, also an Aktivitäten gibt es dort mehr als genug. Vor allem, ja, steht man ja auch für die ganzen Rides teilweise eine Stunde an oder länger, je nachdem, wie beliebt der gerade ist. Im Allgemeinen würde ich übrigens sagen, wenn man sich den Universal Studios Park einmal anschauen will, es zahlt sich schon aus, dieses Express-Ticket zu nehmen, weil du wartest halt wirklich so deine 50 Minuten bis eine Stunde pro Ride und wenn du dir das alles anschauen möchtest, dann geht sich das eigentlich fast nicht in einem Tag aus. Ich hatte halt den Vorteil, dass ich mir das schon mal in Orlando gegeben habe. Dementsprechend habe ich das meiste von dem Park schon gekannt und war wirklich hauptsächlich für Super Nintendo World dort. Dementsprechend haben wir uns den Express Pass jetzt noch gespart. Aber wenn man es sagen wir mal, wirklich alles dort sehen will, dann würde ich dem wirklich schwer empfehlen, weil
ja,
sonst
ist bei diesen ja ähnlich. Da gibt es ja auch diesen Fastpass und
genau.
Wenn man den nicht nimmt, geht's zwar, aber in Wirklichkeit am Ende bereust du es, weil du denkst, ja, in der Zeit, was das kostet hat, hätte es halt so viel mehr machen können und
ja. Genau.
Tricky.
Ja. Aber dann haben wir es halt tatsächlich
16:45
richtig, endlich reingeschafft. Und also, ich weiß nicht, wer schon einmal in so einem von diesen Universal Studios Parks war, die machen das halt wirklich, ja, halt unglaublich. Und da ist, selbst auf dieser Basis ist, würde ich sagen, Super Nintendo World noch einmal fast eins drauf. Also da gehst du durch die Warp-Röhre durch und du stehst da einfach mitten in einer Mario-Welt. Gerade auch wenn man jetzt den neuen Film gesehen hat, das wirkt alles ein bisschen, finde ich, in dem Stil auch. Also es ist halt so wirklich so total detaillierte Mario-Stil und das geht halt nach unten und nach oben auf der einen Seite noch. Also das schaut ein bisschen enger in den Videos aus, weil ein nicht unwesentlicher Teil von dem Park sozusagen unter der Erdoberfläche passiert und auch teilweise indoor. Es gibt halt zwei Rides da drinnen, es gibt den Yoshi Ride und es gibt den Mario Kart Ride, aber das absolut Tolle daran ist eigentlich einfach durch diese Welt dort durchzugehen. Es gibt dort auch abseits von den Rides einiges zu tun. Man kann sich ja dieses Band kaufen, wo man eben dann wieder so einen NFC-Chip drinnen hat und damit kann man halt diverse Sachen dort machen, die alle so ein bisschen wie im Grunde Mario-Party-Spiele sind. Also da gibt's dann zum Beispiel eine riesige Piranha-Pflanze und da geht man dann hin und die wacht auf, weil überall Wecker läuten und da muss man zu allen Weckern hinrennen und die dann wieder ausschalten. Und wenn man halt eine von diesen Aufgaben erfüllt, dann bekommt man einen Schlüssel. Und wenn man drei Schlüssel hat, dann darf man Bowser Jr. herausfordern. Und das ist halt dann alles teilweise indoor und dann gibt's halt so die so Untergrundbereiche, gehst du halt durch und kannst überall Blöcke zerschlagen und Münzgeräusche machen und bei so Notenblöcken Mario-Songs spielen und da gibt's wirklich überall irgendeine Kleinigkeit zu entdecken. Also wir sind Stunden da drinnen wirklich rumgelaufen und hätten trotzdem fast was verpasst. Also es ist wirklich unfassbar viel da drinnen. Und ja, dann gibt's eben noch diese beiden Rides. Da muss ich gleich eine Warnung geben. Also ich persönlich würde sagen, dass für jemanden, also dass der Yoshi Ride sich fast nicht auszahlt, weil ich wirklich die Erfahrung leider ein bisschen dadurch hatte, dass ich halt, ich glaube, fast 90 Minuten angestanden bin. Man ist halt da drinnen, man mag sich die beide geben. Und da passiert halt nichts. Also ich habe halt, du fährst halt.
Der ist auch eher für die Jüngeren, glaube ich, ne?
Ja, aber selbst das, also wäre mir prinzipiell egal, es muss jetzt nicht viel passieren, aber in dem Fall, du siehst, das Tolle daran ist im Prinzip, dass du in einem Yoshi sitzt, ja. Und dann fährst du halt in so einen ganz kleinen Bereich noch auf der Seite, den du halt nicht von außen schon siehst, wo halt noch ein Baby Mario und sowas drin sind. Mhm. Aber es ist wirklich nicht viel und du kannst irgend so auf solche Eier vor dir drücken, wenn eines gerade ist und damit kannst du Punkte sammeln. Aber es ist also wirklich nicht sehr toll, muss man ehrlich sagen. Das ist für ganz kleine Kinder vielleicht noch irgendwie, aber mit denen dann dafür 90 Minuten anstehen. Mhm. Gut, ich meine, kann sein, dass einfach auch ein bisschen ein ganz extremer Tag war, an dem ich dort war. Mag sein, dass ich
was das auch verbessert. Was man so hört, ist es immer so. Also außer es ist halt irgendwie die Katastrophe gerade oder das Wetter halt extrem schlecht, aber sonst ist der schon gut besucht. Also das mit diesen Timeslots und so, das haben sich ohne Grund eingeführt.
Ja, also das ist, und der Yoshi, also da schaut man sich lieber die Umgebung einfach so so detailliert wie möglich an, weil es ist zwar auch süß, also auch die Warteschlange ist ja super süß designt, so im Yoshi-Story-Stil. Und ich habe auch da drinnen viele Fotos gemacht und das ist halt die ersten 10 Minuten noch lustig, aber wenn du dann über eine Stunde anstehst und dann hast du halt dann so einen 2-Minuten-Fahrt, wo es wirklich, wo einfach nichts passiert, war bei Mario Kart haben wir es dann ein bisschen intelligenter gemacht. Da gibt's nämlich auch, das haben wir erst in dem Moment dann verstanden, auch sozusagen die Single Lane. Das heißt, wenn man alleine fährt, Das heißt, wenn es da jetzt nicht wichtig ist, dass du unbedingt für diese Fahrt im selben Kart sitzt, kannst auch durchgehen, weil das sind dann sozusagen zwei unterschiedliche Schlangen, für die man ansteht. Und da war deutlich weniger los. Da sind wir dann nur 50 Minuten angestanden. Der ist aber auch cool. Also da muss man wirklich sagen, da sieht man sehr viel mehr. Da fahrt man einfach eine Mario Kart Strecke entlang, aber nicht nur das. Du kannst, du musst bei jeder Kurve mitlenken und kannst dir damit so einen Boost geben. Und du hast eine Augmented Reality Brille auf, wo dir halt andere Fahrer immer wieder eingeblendet werden, die du dann mit Schildkrötenpanzern abschießen kannst und so weiter. Und währenddessen fahrst du auch durch ein total abwechslungsreiches Szenarien, also das zahlt sich schon aus, ja, das ist schon spektakulärer. Yoshi, ja, weiß ich an diesem Punkt ehrlich gesagt nicht mal, ob ich es Leuten mit Kindern empfehlen würde, weil dass da durchstehen, dass da ist das Kind dann, glaube ich, auch nicht unbedingt glücklich, egal wie süß der Yoshi ist. Aber ja, wie gesagt, also das Highlight dort ist einfach das Dortsein. Du gehst dort herum und du hast wirklich so viele süße Sachen auch zu machen, abseits von den Fahrten. Und das hat sich echt ausgezahlt. Also ich bin wirklich da mal die ersten 5 Minuten mit offenem Mund dagestanden, weil es einfach, du kennst es aus den Videos und so weiter, aber das kann das halt einfach nicht einfangen, wie das dann ist, da einfach wirklich mitten in der Mario-Level zu stehen. Und es gibt halt keinen Zentimeter daran, der nicht einfach durchdesignt und perfekt dafür passt.
Ja, es sieht ja auch auf den Videos wirklich schon sehr gut aus. Und ich kann mir das gut vorstellen, weil ich war ja auch vor einigen Jahren mal Disneyland und Universal NLA und so und war dann vor, ja, jetzt auch schon wieder fast 4 Jahre in diesem Star Wars Park, noch in der ersten Ausbaustufe. Aber trotzdem war das halt, du hast einfach gemerkt, okay, auch super, auch Vergnügungsparks entwickeln sich weiter und auch die Rides dort entwickeln sich weiter und das ist schon Wahnsinn, was die da jetzt dahin zaubern. Ich bin großer Park-Fan, aber das Nintendo, ja, ist ja auch erst die erste Ausbaustufe. Ich weiß nicht, hast du was von der Baustelle gesehen? Also man hat ja ein paar Bilder gesehen, dass daneben eine riesige Baustelle ist, wo bald dafür los ist.
Ja, also man hat es ein bisschen von der Seite gesehen, wobei es echt gut versteckt ist, während man im Park ist, also eigentlich nur von außerhalb, aber ja, da wird auf jeden Fall noch was konstruiert, ja.
Ja, Donkey Kong Land halt, also. Voll. Also wer den Film gesehen hat, anscheinend wollen sie halt irgendwie diese Königreiche dann auch noch nachbilden, zumindest die wichtigsten.
Ja.
Sehr fein. Ja, das ist cool. Das ist wirklich cool, ja, auch schön, dass du da das gut beschreiben kannst. Hast du dort was gegessen? Auch da hat man ja einiges davon gehört. Da gibt's ja auch kulinarisch ein bisschen was an Mario angelehnt ist.
Ja, voll. Also wir haben beide solche schildkrötenpanzerförmige Teigtaschen haben wir gegessen, die recht cool waren. Und so einen Yoshi-Drink, wo du halt eine Flasche bekommst. Abgesehen davon haben wir sogar extra dafür ein bisschen angestellt, einen Popcorn-Behälter in Power-Up-Star-Form, der halt sogar leuchten kann und ein Getränkbehälter, der halt wieder eine Fragezeichenbox ist mit einer Feuerblume obendrauf. Die finde ich auch sehr cool. Das sind halt alles so Sachen, die kannst du wirklich eins zu eins so wohin stellen. Und es ist ihnen auch sehr bewusst, dass du das eigentlich nicht kaufst jetzt für das, was drinnen ist, sondern einfach dafür, wie es aussieht. Aber ja, ist natürlich auch entsprechend jetzt nicht billig, aber schaut schon wirklich sehr, sehr cool aus. Also
bist du unbeschadet durch den Merch-Shop dann gekommen?
Dort oder?
Ja.
Na, da habe ich mir das Bob-Omb dann gekauft. Also.
Okay.
Es ist war nicht möglich dort. Nein, das ging nicht. Ich habe mir auch 2 neue T-Shirts gekauft. Also ja.
Was man halt so macht.
Genau, ja. Gibt's aber zum Glück auch in, sagen wir mal, westlichen Größen. Das war nämlich ein bisschen eine Befürchtung, die ich hatte.
Okay.
Aber ja.
Ja, mal sehen, was da noch passiert mit dem Nintendo Park und ob der noch auch irgendwann näher mal auch zu uns rückt. Also im Moment gibt's ihn, glaube ich, in LA und in Japan, ne?
Genau, ja.
Ja. Ja, was gab's sonst noch? Gibt's noch irgendwelche Dinge, über die du gerne plaudern möchtest, die wir noch nicht angesprochen haben? Was gab es zu essen sonst, außer Schildkröten-Teigtaschen in Japan?
Boah, also da könnte man fast einen eigenen Podcast dazu füllen. Also vielleicht kurz auf der Seite erwähnt nochmal, Awaji Island, Naruto Park gibt es dann am Ende Ichiran Ramen für alle Naruto-Fans. Das ist ein Ramen-Lokal, wo der Naruto immer essen geht, gibt es einfach eins zu eins dort hingestellt und das war ohne Übertreibung, mag zwar natürlich jetzt subjektiv mit dem Gesamtbild zusammenhängen oder so, das beste Ramen, was ich in ganz Japan gegessen habe, und ich habe echt oft Ramen dort gegessen. Also wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja, Osaka gibt's die Takoyaki, also so Tintenfischbällchen sind dort extrem bekannt, auch unglaublich gut. Was man sagen muss, ist, man kommt dort, wenn man möchte, finde ich, auch mit sehr gutem Essen billig davon, weil es gibt dort ja überall diese Kombini-Stores. Das sind so 24-Stunden-Geschäfte, die wirklich, egal in welche Richtung du zweimal umfällst, gibt's einen davon. Also so Lawson, 7-Eleven, Mini-Stop, gibt's urviele verschiedene. Und die machen halt wirklich den ganzen Tag über frisches Essen. Also da kriegst du einfach, gehst um 0 Uhr hin und kriegst frische Onigiri, frisches Sushi, unglaublich gutes alles und sehr leistbar. Also da könnte man sich allein davon ernähren, sage ich einmal, und hat keinen schlechten Deal gemacht. Aber ja, wir haben uns natürlich trotzdem quer durchgegessen. Wir waren auch in diesem Final Fantasy Café, das ist halt ein bisschen mehr auf das Final Fantasy 14, also das MMO basiert. Das habe ich zwar auch gespielt, bin ich jetzt aber nicht der Überfan, deswegen war es halt so eine okay Erfahrung, kriegst aber trotzdem deine Chocobo-Sachen und so weiter, was man halt auch im Allgemeinen kennt. Da würde ich aber wirklich sagen, würde ich eher Leuten empfehlen, die halt wirklich das MMO spielen und nicht einfach nur im Allgemeinen Final Fantasy Fans sind. Ja, was will ich sonst? Shoutout an den Martin, danke für den Tipp mit der Rainbow Bridge. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Ich bin leider erst ein paar Tage, als wir schon in Tokio waren, dann dorthin gekommen, wäre aber eigentlich eine wunderbare erste Anlaufstelle gewesen. Also da geht man über die Rainbow Bridge drüber, die heißt allerdings nur eben Regenbogenbrücke, ist nicht regenbogenfarbig beleuchtet, ist aber ein wunderbarer Ort, um Tokio die Skyline sich anzusehen und auch vielleicht ein bisschen in die Entfernung zu schauen, was man sich noch so alles geben will. Also da kann man nämlich so einiges begutachten von dort. Abgesehen davon ist dann auf der anderen Seite Odaiba und die Odaiba Game Hall, was auch einer der coolsten Orte war, die wir in Tokio besucht haben. Das ist nämlich so ein Retro-Arcade dort und die haben dort unglaublich coole alte Retro-Maschinen, die halt auch wirklich so physische Spiele sind, wo du halt teilweise dann so mit Druckluft Basketball gegeneinander spielen kannst oder Baseball spielst, und das sind aber alles halt wirklich physische Figuren, ja, wo du mit Spangen und sowas aufziehst und sowas. Extrem cool, fand ich super.
Also sprich eigentlich ein spielbares Museum.
Genau. Mhm. Und das allgemein, der ganze Ort dort ist auch total abgedreht designt. Ist auch wieder ein Einkaufszentrum. Da gibt es auch das wieder einen kleinen Vergnügungspark, in dem Fall einen Indoor-Vergnügungspark von Sega, das Joy Police drinnen. Da hat man dann so kleine sogar Indoor-Achterbahnen unter Anführungszeichen und sowas. Ist auch ganz witzig. War jetzt aber eher kein Highlight, aber allgemein Odaiba ist sehr viel zu sehen. Da gibt's auch nochmal einen Gundam, einen anderen, der andere Sachen ausführt. Also ja, es ist irgendwie an allen Ecken und Enden sind irgendwo Gundams und Figuren und coole Stores. Es ist wirklich alles so.
Ein Nerd-Mecker.
Was?
Ein Nerd-Mecker.
Ja, absolut. Die Studio Ghibli-Uhr haben wir uns angeschaut. Das ist vielleicht etwas, was nicht so viele auf der Agenda sonst gehabt hätten. Das ist bei so einem bekannten japanischen TV-Sender halt, dem Gebäude von denen, haben sie draußen eine original designte Studio Ghibli-Uhr, die halt, ich glaube, alle drei Stunden wirklich so eine mehrminütige Aufführung macht im Grunde, wo halt unglaublich viele süße Details sich in alle Richtungen bewegen und halt so ein urschöner Song spielt.
Also wenn 90 Minuten auf Yoshi warten kann, kann auch drei Stunden auf die Studio Ghibli-Uhr warten, oder?
Ja, oder man passt es halt ab, wann es gerade ist, aber war schon lustig. Also offensichtlich, egal zu welcher Uhrzeit man hingeht, es versammeln sich immer ein paar Leute. Es war jetzt nicht unglaublich viel, aber es war halt, wenn man sich denkt, dass das jeden Tag alle drei Stunden passiert, anscheinend immer jemand dort. Aber ja, kann ich auch nur empfehlen, da einfach mal vorbeizuschauen. Ist außerdem gratis, kann man sich einfach ansehen. Was haben wir noch? Sunshine City Planetarium. Wer auf Planetariums steht, die haben dort sehr neue Technologie. Und man kann sich, dafür ist das bekannt, solche Liegen auf so auf Gras sozusagen kaufen. Das heißt, du schaust dir die Planetarium-Show an, während du im Prinzip auf einer Matte auf Gras liegst am Boden. Was eine total andere Experience natürlich ist, als wenn man irgendwie in Sesseln sitzt. Ja, das war wirklich sehr schön. Also da liegst halt wirklich unterm Sternenhimmel dann.
Sehr cool.
Auch sehr nice. Ja, ich könnte jetzt noch Kyoto, auch sehr schön, lustigerweise anders touristisch, nämlich wir waren ja in der Kirschblütenzeit, überall unglaublich viele Sakura-Bäume zu sehen und da ist ganz Japan gefühlt in Kyoto unterwegs, also in dieser Zeit. Das ist nämlich, da sind solche Massen an Menschen gewesen, aber wirklich 90% Japaner, die sich dort dann alle Kimonos ausborgen und in traditionellem Gewand durch die Kirschblüten dort durchgehen, weil dort halt so viele traditionelle Häuser auch sind, ist wirklich ein schöner Anblick dort, aber das war mir dann fast schon ein bisschen zu viel los, aber kann man sich auf jeden Fall auch geben. Und was ich dann noch sehr viel netter fand, das ist dann so 20 Minuten von Kyoto, wenn du drauf fährst in die Berge. Da gibt's dann noch Kibune, den Kitsune, also Kibune River heißt er, und da gibt's den Kifune Shrine. Das ist halt wirklich dann so ein Bergdorf oben mit einem, das halt wirklich ein bisschen abgelegener ist neben so einem Fluss, und da kann man auf solchen Brettern auf dem Fluss sitzen, Sushi essen, wenn man das machen möchte, ist auch sehr nett. Und vielleicht war es nicht so der typische Ansatzpunkt, nämlich dass er, also der klassische Punkt, wenn man halt Figuren und sowas kaufen möchte, ist ja Akihabara. Mhm. Was ich aber sehr viel cooler fand eigentlich, war der Nakano Broadway, heißt er. Das ist ein Indoor, also halt auch wieder so eine Art Einkaufszentrum, aber in dem Fall ist einfach ein Secondhand-Geschäft neben dem anderen mit lauter ganz, ganz spezifischen Themen. Also ist jetzt vollkommen egal, ob das irgendwie Züge sind oder Modellautos oder eben Anime, Videospielfiguren, alles mögliche. Da gibt es für alles mehrere kleine Geschäfte auf vier Stockwerken, wo man sich ja nach Lust und Laune sehr günstig, sage ich einmal, auch alte Figuren zulegen kann. Da habe ich natürlich auch zugeschlagen. also das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung, da mal hinzuschauen. Und ja, Kirby Café kann man schön mit Tokyo Skytree kombinieren. Das ist nämlich unten dort drinnen, falls man sich das geben möchte. Mir war dann für den Skytree zwar die Schlange zu lang, aber Kirby Café kann ich auch nur empfehlen eben. Und ja, was ich vielleicht so ein bisschen schade fand, ist, haben wir auch die News und so weiter gehabt, Sega Arcade gibt's ja nicht mehr, sondern es ist jetzt Gigo Arcade. Und ich habe mir schon gedacht, dass das irgendwie ein bisschen was von diesem früheren Arcade-Charme verloren hat, weil da hat man jetzt, sagen wir mal, sehr viel, also ich meine, das ist was schon cool ist, du hast da halt 8 Arcade-Stationen, wo du einfach Mario Kart gegeneinander spielen kannst und jeder sitzt halt mit seinem Lenkrad dort und das ist schon witzig, aber es sind irrsinnig viele sagen wir mal, recht komplexe Spiele, wo es wirklich nur noch so mit Karten, die du dir vorher irgendwo anders kaufen musst, spielen kannst und wo es halt wirklich so auf irgendeinen Fortschritt geht, das ist das eine, und irrsinnig viel so Glücksspiele und Kran-Geschichten und solche Sachen sind da halt leider jetzt auch drinnen. Also man kann sich schon mal geben, es geht unglaublich viel ab, aber ich würde wirklich eher die ganzen Retro-Arcade-Sachen, wo es halt doch auch Gott sei Dank einige gibt in Tokio, empfehlen, wenn man halt das haben will, was halt irgendwie so meine verblümte Vorstellung von wie Arcade in Japan aussieht, war. Und das ist zum Glück dort noch erhalten, aber meiner Ansicht nach ist davon nur noch sehr wenig wirklich in diesen großen Arcade-Hallen übrig.
Ja, also in Japan gibt es ja Gott sei Dank noch, ja. Aber sonst, langsam und sicher, geht halt die Zeit der Arcades leider weltweit zu Ende. Also auch in Amerika, vor 20 Jahren hat es wirklich in jeder Stadt große Arcades gegeben, aber wirklich schöne, gut gepflegte, gut sortierte Arcades. London gab es Namco und Sega, ja, zeitlang noch Namco, aber die sind jetzt während Covid dann geschlossen worden. Auch eine schöne Spielhalle gewesen. Also gibt, ja, es gibt auch, ich weiß, sowohl in Amerika als auch in London noch kleinere und natürlich in Tokio viele, aber halt nicht mehr die großen Sega-Hallen, die viele, viele Stockwerke hatten. Ne?
Mm, ja, voll genau. Und da ist halt jetzt, ich meine, die haben jetzt auch immer noch viele, viele Stockwerke, aber es ist halt ein Stockwerk genau. Zum Beispiel nur mit und so. Fotoapparaten.
Das hast halt die Mädels und so, die da ihre kleinen Fotos machen, ne?
Ja, genau, das sind aber dann halt 10 Boxen nebeneinander, wo du da halt Fotos ausdrucken kannst mit irgendeinem Instagram-Filter drauf oder so.
Ja, aber ganz ehrlich, ich kenne meine Tochter, also die wird da reinkippen und sagen, ja, geh du Mario Kart spielen, ich fotografiere mich jetzt auf 100 Weise.
Ja, ja, also das ist sie, ja. Entwickelt sich halt auch alles weiter und ja, voll, vielleicht in dem Zusammenhang auch noch, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, kleiner Geheimtipp ist, da gibt's noch die Game-A-Bar, wenn man schon in Akihabara unterwegs ist. Das ist nämlich super, das ist winzig, ja, wirklich extrem kleine Bar in Akihabara, ein bisschen abseits. Und das ist wie ein Museum dort. Oder wenn man halt bei einem sehr leidenschaftlichen Sammler zu Hause zu Besuch ist. Also da hat man wirklich bis in die frühesten Gaming-Zeiten überall einfach Arcade-Konsolen rumliegen. Man kriegt da mal gleich einen alten Gameboy mit diversen, also grüne Pokémon-Editionen habe ich da zum ersten Mal so in der Hand gehabt und einfach spielen können. Und kriegt man die Hand gedrückt, während man auf sein Getränk wartet und so weiter. Voll süß, extrem lieber Besitzer auch. Und für jeden, der halt auf so Retro-Games steht, ist das, sollte man da auf jeden Fall einen Sprung hinschauen. Das auf jeden Fall
ein cooler Tipp, ja.
Ja. Sehr nett.
Ben, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, mit dir 40 Minuten gequatscht über deinen Urlaub. Ich freue mich sehr. Du hast mir auch zugesagt, es wird auch auf der Shock 2 Webseite ein, zwei Artikel geben, ja, vor allem zu den Vergnügungsparks mit Fotos, ja. Wenn ihr da draußen was sagt, boah, warum habt ihr nur 40 Minuten gesprochen? Der war doch 3 Wochen dort. Ich hätte noch die und die Frage. Ja, dazu gibt's natürlich ein Topic zu diesem Podcast im Forum und der Ben beantwortet sicher gerne die eine oder andere Frage. Ja, kann ein bisschen dauern natürlich. Der Ben arbeitet nebenbei auch noch ein bisschen was. Aber ja, ich glaube, Fragen werden doch gern beantwortet dann.
Ja, klar. Gerne, gerne.
Ben, ja, es ist auch schon vorangeschrittene Zeit, auch wenn du noch ein bisschen Jetlag wahrscheinlich hast, ja, möchte mich nochmal bei dir bedanken und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, gerne, gerne.